Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Bei uns ist ein neuer Roman von Felwine Sarr erschienen. Der Ökonom und Musiker und Schriftsteller aus Senegal ist mit zwei Sachbüchern international bekannt geworden. Das eine heißt Afrotopia, ein Buch über die Dekolonisierung Afrikas und eine mögliche afrikanische Zukunft. Das andere Buch hat Felwine Sarr zusammen mit der französischen Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie geschrieben. Zurückgeben über die Restitution afrikanischer Kulturgüter ist der deutsche Titel. Felwine Sarr lebt in seinem Geburtsland Senegal und in den USA. Und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen über seinen neuen Roman. Er hat Ökonomie studiert, er ist Professor heute in den USA, er schreibt Essays, er ist Musiker. Er hat also sehr verschiedene Möglichkeiten, sich auszudrücken. Deshalb habe ich ihn zuerst gefragt, welche Rolle spielt denn dabei die Literatur für Sie? Wann kommt die ins Spiel?
En fait, la littérature est très importante. Elle est là depuis le début.
Die Literatur ist für mich von jeher sehr wichtig gewesen. Von Anfang an habe ich mich mit ihr befasst. Ich habe bereits im Jahr 2009 meinen ersten Roman Dahlü geschrieben. Ein Nachdenken über das, was die Welt ausmacht. Erst später habe ich auch mit den Essays begonnen. Also die Literatur steht für mich ganz oben. Sie ist für mich das Medium, um über die Welt nachzudenken, sie zu erzählen und das, was uns zusammenhält.
Sie haben in Ihrem Afrotopia-Buch auch gesagt über die Bedeutung des Romans für Afrika. Ich zitiere das mal. Der Roman ist einer der Orte, an dem die existenzielle Situation des heutigen Afrika mit am besten zum Ausdruck gekommen ist. Das kollektive Sein des Kontinents, die singulären Erfahrungen und Schicksale seiner Bewohner, aber auch seine Träume und Projektionen. An welche Romane haben Sie denn vor allem gedacht bei diesem Satz?
J'ai pensé à plusieurs romans que les Africains ont écrits depuis les indépendances.
Ja, ich habe da vor allem an eine ganze Reihe von Romanen gedacht, die mit Beginn der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten in den 60er Jahren erschienen sind. Le Soleil de l'étranger, also die Sonne der Fremde zum Beispiel. In diesen afrikanischen Romanen bricht sich eine neue Energie dieser unabhängigen Länderbahn. Ich glaube, man muss unbedingt lesen, um Afrika zu verstehen. Selbstverständlich studiere man die Wirtschaft, die Politik, die Statistiken und all das, was man Sozial- und Humanwissenschaften nennt. Das ist sicherlich wichtig, aber man verpasst und versäumt einen wichtigen Teil Afrikas, wenn man nicht die Kultur, die Romane liest, die gesamte Vorstellungswelt in sich aufnimmt. Da erfährt man sehr viel über die Gesellschaft, auch über die verborgenen Seiten dieser Gesellschaft, das, was die Gesellschaften prägt und ausmacht. Und dazu gehören eben alle künstlerischen Errungenschaften, alle ästhetischen Hervorbringen des Kontinents. Nur so kann man Afrika wirklich verstehen.
Wenn wir jetzt auf Ihren Roman schauen, bei der deutschen Ausgabe Ihres Romans, da steht ein Satz von Ihnen unter dem Klappentext. Das ist der Satz: Ich wollte einen Roman über Brüderlichkeit schreiben, gegen das Vorurteil der Brüderfeindschaft. Jetzt kann man unter Brüderfeindschaft sehr verschiedene Dinge verstehen. Was genau meinen Sie damit, wenn Sie hier von Brüderfeindschaft sprechen?
Si on lit la Bible, et le premier texte de la Bible, la Genèse.
Ja, wenn Sie die Bibel aufschlagen, dann finden Sie gleich im ersten Buch, im Buch Genesis, die Geschichte zweier Brüder, Kain und Abel. Kain, der Abel tötet, also eine Brüderlichkeit, die von Feindschaft oder Gegensätzlichkeit geprägt ist. Kain tötet Abel aus Eifersucht, weil dessen Opfer von Gott gnädig aufgenommen werden, während seine verschmäht werden. Schauen Sie weiter in der Bibel. Wir haben auch zwischen Geschwistern, zwischen Schwestern dieses feindselige Verhältnis, Rachel und Lea etwa. Also in der Bibel und in der Überlieferung finden Sie wenig von diesem Ideal der Geschwisterlichkeit. Ich wollte hier eine Geschichte über zwei Zwillingsbrüder schreiben, die anders ist, die auf der Suche nach ihrer Identität sind, die aber auch einen Initiationsrhythmus oder Ritus durchlaufen. Echte Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit, die sich aber nicht auf biologische Bande begründet, sondern die gepflegt und aufgebaut wird und wo man eben insbesondere eine bewusste Entscheidung für diese gute Brüderlichkeit trifft.
Schauen wir auf diese beiden Brüder, von denen Sie erzählen. Das sind Zwillingsbrüder in Ihrem Roman, die Orte, an denen meine Träume wohnen. Lassen Sie uns mal mit Fodé anfangen. Können Sie uns den ein bisschen vorstellen? Was ist das für ein Mann, Fodé?
Ja,
wir haben diese beiden Zwillingsbrüder, Fodé und Buhel, die im Abstand weniger Minuten geboren sind, wobei Fodé der Größere, der Ältere ist, denn er lässt Buhel als Ersten zur Welt kommen. Sie stammen aus demselben Umfeld, sie kommen aus der Gemeinschaft der Serer im Senegal. Ihr Vater ist sehr früh verstorben. Ihre Mutter, Na Adama, ist Lehrerin und kümmert sich hingebungsvoll mit Liebe und Strenge um die beiden Söhne. Beide schlagen aber unterschiedliche Wege ein. Fodé ist derjenige, der sich in der Tradition verhaftet, der sich als Erbe sieht und der dann Lehrling bei einem Initiationsmeister wird unter dem Namen Ngoff. Er gibt das alte Wissen weiter und lernt es, um es später einmal einzusetzen, um seine Gesellschaft schützen zu können. Das ist also seine Wahl, verankert in der Tradition. Ganz anders dagegen Buhel. Er beschließt eben, Senegal zu verlassen. Er geht nach Europa, nach Frankreich und auch Osteuropa und erkundet die Welt. Er verlässt also seine Herkunft und versucht, einen großen Blick auf die Welt zu werfen, um sie dann zu beherrschen und auch um dann eine Art Führungsrolle ausführen zu können.
Dans les aventures de l'existence.
Der Fodé hat von seinem spirituellen Lehrer erstaunliche Fähigkeiten erlernt, die er dann auch selbst ausüben kann. Er kann zum Beispiel seinen Körper verlassen und wie so eine Art Geistwesen sich durch die Welt bewegen. Oder er kann, das passiert einmal in ihrem Roman, einen Gegner über sehr weite Entfernungen hinweg töten. Also er kann Dinge, die aus rationalistischer Perspektive heraus unmöglich sind. Warum sind diese Dinge möglich in der Welt ihres Romans?
Justement, c'est ce que j'ai voulu mettre en scène, c'est-à-dire l'élargissement de la géographie de la raison.
Was ich mit Fodé inszenieren wollte, ist eben ein anderer Blick auf das, was wir üblicherweise Wirklichkeit nennen. Sicherlich, man kann unter Wirklichkeit das verstehen, was rational mit den wissenschaftlichen Methoden zu erfassen ist. Aber das ist nicht alles. Es gibt sehr viel mehr als nur das, was wissenschaftlich fassbar ist. Es gibt Möglichkeiten, die scheinbar starren Gesetze von Zeit und Raum zu durchbrechen. Und das mag zunächst mal unvernünftig erscheinen. Ich behaupte aber, die Wirklichkeit, die Welt ist viel weiter als das, was wir uns sozusagen nach dem Maß der Wissenschaft zurechtlegen können. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Ich wollte hier eben in die Tiefe jenseits der Rationalität gehen. Und ich bin sicher, später wird man das, was wir jetzt irrationales Wissen nennen, auch einmal rational nennen können. Blicken wir nur auf die Quantenphysik etwa. Hier zeigt sich, dass im großen Raum andere Gesetze gelten als im unendlich kleinen Raum. Und wir haben Bestände an uraltem Wissen, an Weisheit. Die sind geeignet, unseren Blick auf die Welt zu erweitern. Und es wäre ein großer Verlust, die beiseite zu lassen. Es gibt einfach mehr, als wir üblicherweise unter Rationalität fassen
können.
Also Fodé, Sie haben es beschrieben, ist sehr tief verankert in der Tradition seiner Herkunftsregion. Buhel, der andere Bruder, der nach Frankreich geht zum Studieren, steigt praktisch aus dieser Tradition. Der setzt sich in Frankreich gerade auseinander mit Schlüsseltexten der westlichen Moderne, liest französische Theoretiker zum Beispiel. Wie würden Sie sagen, diese beiden Brüder auf ihren so unterschiedlichen Wegen, wie stehen die in Verbindung miteinander?
Oui, il y a un lien très étroit déjà. La gemellité, le fait qu'ils soient frères jumeaux.
Es gibt sehr enge Bande zwischen den beiden Brüdern. Zunächst mal sind sie ja Zwillingsbrüder. Aber was sie besonders verbindet, ist eben, dass sie beide Menschen auf einer Suche sind, auf der großen Suchbewegung, während deren sie verschiedene Prüfungen durchstehen müssen. Für Fodé ist es die Prüfung des Zweifels, die Erfahrung des Bösen. Er vollführt ja tatsächlich auch eine Tötung an einem anderen Menschen. Für Buhel ist es ein unbeabsichtigter Todesfall oder Totschlag, wie immer man das sieht, denn er tötet den Bruder Ulgas, seiner Partnerin. Er verbringt Zeit im Gefängnis und er muss dann diese düstere Periode überwinden. Für beide Brüder also ist es diese Suche, die zugleich auch eine Initiation, eine Einführung in das Reich der Erwachsenen ist. Das zweite Band besteht darin, dass Faudet, obwohl er sehr, sehr weit von Warschau entfernt ist, doch sich bemüht und es auch ins Werk setzt, dass er seinen Bruder aus dieser schlimmen Lage befreit. Er verwendet dazu altes Wissen, alte magische Riten. Hier zeigt sich echte Brüderschaft zwischen diesen beiden. Und diese echte, diese gebaute Brüderschaft kann Zeit und Raum überwinden und zeigt sich eben als Beweis für diese echte Solidarität, für diese echte Brüderlichkeit unter zwei Menschen. Und das dritte Band, das sind die verschiedenen Geister der Vergangenheit. Das sind die Menschen, die in diesem Land gelebt haben und die ihnen auch erneut über den Ort und seine Beschränktheit hinaus, also von einem Nicht-Ort heraus, von einem Nicht-Zeitraum heraus helfen, aus dieser schwierigen Lage herauszukommen.
Oder ein troisième lieu.
Die Orte, an denen meine Träume wohnen, so heißt der neue Roman von Felwine Sarr, dem Ökonomen und Schriftsteller aus dem Senegal. Wir haben eben schon über die beiden Brüder in dem Roman gesprochen. Faudet, der im Senegal lebt, und sein Zwillingsbruder Bouhel, der ist zum Studium nach Frankreich gegangen. Und dann gibt es einen dritten Bruder in dem Roman, das ist Vladimir, der Bruder von Bouhels Partnerin Olga, einer Studentin aus Polen, die hat er in Frankreich kennengelernt. Und dieser Wladimir leidet an einer psychischen Erkrankung. Gleichzeitig ist er oft äußerst hellsichtig, wenn er über den Zustand unserer Welt redet, über die Zerstörung der Welt durch den westlichen Konsumismus. Ich habe deshalb Felwine Sarr gefragt, wofür steht denn dieser Wladimir, diese Figur in Ihrem Roman, aus Ihrer Sicht?
C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est la lucidité et la clairvoyance.
Sie haben es völlig richtig beschrieben. Es ist diese Verschränkung von Hellsicht und Wahnsinn, was sich in teilweise sehr bizarr anmutenden Handlungen bei Wladimir ausdrückt. Aber er hat eben doch eine sehr ungetrübte Sicht auf die Wirklichkeit. Ich wollte natürlich in dem Buch den Wladimir in seiner Komplexität darstellen, aber grundsätzlich verkörpert er so diesen Zusammenklang von extremer Hellsicht, von Weisheit und das Ganze im Gegensatz zur Vernunft, zur Rationalität. Er sieht vieles sehr richtig, sein Blick ist ungetrübt, er schlägt auch Lösungen vor, die einem verrückt erscheinen müssen aus dem Standpunkt der Vernunft. Er ist überzeugt, Karol Wojtyła wieder zum Leben zu erwecken, etwas, was mit vernünftigen Mitteln nicht zu begreifen ist. Aber ich wiederhole, sein Blick auf die Wirklichkeit ist der richtige. Er wandelt am Rande zwischen Vernunft und Wahnsinn. Teilweise sind es absolut unverständliche Dinge, die er vorschlägt. Aber da steckt auch Wahrheit drin. Und übrigens geht es hier auch um eine Geschwisterbeziehung, denn er hat ein sehr enges Band mit seiner Schwester Olga. Hier geht es auch um Bruder-Schwester-Verhältnis, das aber unter extreme Spannung gerät, das ihn dann auch zu diesem Verbrechen treibt. Er versucht, sie zu töten, weil er ihr vorwirft, dass sie ihn in seinem Versuch, die Welt zu retten, allein im Regen stehen lasse. Von dem Augenblick an wird er gewalttätig und stürzt sich auf sie.
Es ist ganz auffällig, dass in Ihrem Roman bei den Hauptfiguren Religion oder Spiritualität eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist bei Faudet so, das haben Sie auch beschrieben. Bei Bouhel wird es im Verlauf des Romans immer mehr so. Er arbeitet schließlich in einem Kloster, also er wird nicht direkt Mönch, aber er hat eine enge Verbindung zu diesem Kloster. Es ist bei Olga so, es ist auch bei Wladimir so, darüber haben wir gerade gesprochen. Und Sie haben zu dem Roman auch gesagt, das wird bei der deutschen Ausgabe zitiert, ich will dem Leben die leuchtende Seite zurückgeben, ungeachtet des vorherrschenden Zynismus. Ist denn Religion für Sie der Weg, um dem Zynismus etwas entgegenzusetzen?
Je pense que la quête spirituelle elle est importante si on entend spiritualité par chose de l'esprit.
Für mich ist Religion etwas sehr Wichtiges, wenn ich es als eine Art geistliche, spirituelle Suche, ein Bewusstwerden, eine zusätzliche Dimension des Bewusstseins sehe. Und ich habe das auch schon in meinen früheren literarischen Werken so bearbeitet, zum Beispiel in dem ersten Roman Dahüsch, habe ich tatsächlich diese Suchbewegung im Religiösen ausgedrückt, im Zusammenklang von Islam und speziell eben in seiner mystischen Spielart im Sufismus. Und dann habe ich versucht, den in Beziehung zu setzen zum Zen-Buddhismus. In diesem Roman nun geht es um einen Dialog zwischen der alten Weisheit der Seherer und der christlichen Religion. Sie wissen ja, dass Buhel dem Bruder Tim begegnet, der ihn einführt in diese Nachdenkensbewegung, wo sie gemeinsam Fragen stellen über das Absolute und das Endliche, über den Glauben, über Gott und über Nicht-Gott, über das Sich-Annähern an das Geheimnis. Das alles sind zusätzliche Dimensionen des Fragens, die sich hier eröffnen. Wenn man den Geist so schweifen lässt, dann eröffnet man sich dadurch eine Höhe und eine Tiefe, die eben über die bloße Dinghaftigkeit der uns umgebenden Welt hinausgeht. Selbst wenn man dann agnostisch sich zurückzieht und sagt, wir können keine Antworten finden, ist es doch ein lohnendes Unterfangen, etwas, was man eben braucht, um die Fülle des Daseins zu erlangen, um eben Intensität und auch Reife in einer menschlichen Gesellschaft und für sich als Mensch zu erlangen. Auf dieser spirituellen Reise entdeckt man auch die Wichtigkeit des richtigen Wortes. Und in diesem Sinne ist es in der Tat eine Art Gegenbewegung zu dem Zynismus des bloßen Hier und Jetzt.
Ça nous éloigne de tous les cynismes et de toutes les simplicités.
Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, diese Spiritualität, die Buhel entdeckt in diesem Schweizer Kloster, also in einer katholischen Institution, und die Spiritualität, die Foucault praktiziert aus den Traditionen seiner Heimat im Senegal heraus, dass die ja auch so etwas wie Brüderlichkeit stiften, also eine europäisch-afrikanische Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit, oder wird es überinterpretiert?
Oui, je pense réellement, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu que...
Ja, man kann das so sagen. Der Beitrag, den Foucault leistet zur Rettung von Buhels bei seiner Prüfung in Europa, ist eben, dass er sein gesammeltes Wissen der Ahnen anwendet, um ihm zu helfen. Es geht aber hier darum, dass man die Grenzen des Gebietes, in dem dieses Wissen entstanden ist, überschreitet. Wir treten hier auf etwas zu, was man das menschliche kulturelle Wissen nennen könnte, was deterritorialisiert wird, was also die Grenzen der jeweiligen Entstehungsgebiete überwindet, insbesondere eben hier in dieser Geschichte, wo Buhel Heilung und Versöhnung in dem christlichen Kloster sucht. Er, der eben das Wissen der Foucault zunächst mal hinter sich gelassen hat. Aber er erfährt eben ganz wesentlich auch Unterstützung durch Foucault und das Herkunftswissen, das dieser wiederum von Ngoff erhalten hat, von seinem spirituellen Lehrmeister. Ich meine also tatsächlich, dass diese unterschiedlichen Bestände miteinander in einen Dialog treten, dass aber eben die Menschheit insgesamt das genießen und sich das aneignen soll, unabhängig von der jeweiligen Herkunftsgesellschaft.
Humain nous appartenait à tous, quelle que soit la géographie et la culture d'où on vient.
Die Orte, an denen meine Träume wohnen, der Roman von Felwin Sarr, der wurde aus dem Französischen übersetzt von Doris Heinemann, erschienen ist er im S. Fischer Verlag mit 192 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Felwin Sarr, ich danke Ihnen sehr für den Besuch hier bei uns.
Ja, danke, merci.
Und vielen Dank an Johannes Hampel, er hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.
Ja. Merci beaucoup.
Auf der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur für den Monat Mai steht auch ein neuer Roman von Jochen Rausch. Der ist bei uns vor allem bekannt geworden durch seinen Psychothriller Krieg. Das Buch erzählt eine deutsche Familientragödie vor dem Hintergrund des Afghanistan-Konflikts. Der neue Kriminalroman von Jochen Rausch, der heißt Im toten Winkel. Der soll der Auftakt einer Trilogie sein, die im Grenzland zwischen Deutschland und Tschechien angesiedelt ist. Unsere Krimi-Expertin Sonja Hartl ist Mitglied der Jury und verrät uns jetzt mehr über das Buch.
Neue Krimis.
Die Polizistin Marta Milutinovic braucht dringend einen Neuanfang. Ihre 17-jährige Tochter wurde überfallen und ermordet. Danach hat sie im Dienst einen Mann schwer verletzt und ihre Ehe ist auch zerbrochen. Deshalb übernimmt sie in der Grenzregion zu Tschechien die Leitung einer ländlichen Dienststelle. Dort stolpert sie dann über den unaufgeklärten Mord an einem Abiturienten und will den Fall wieder aufrollen. Aber das sehen nicht alle Menschen in Schwarzbach sonderlich gerne. Irgendwo kläfft ein Hund. Sobald man diesen Satz in einem deutschsprachigen Roman liest, weiß man, man ist in der Provinz. Und tatsächlich bellen in Jochen Rausch im Toten Winkel irgendwo Hunde, zwitschern Vögel und trifft Marta Milutinovic auf eine Dorfgemeinschaft, hinter deren Fassaden so einige Abgründe lauern. Drogen, verschiedene Fälle schwerer sexualisierter Gewalt, religiöser Wahn. In Schwarzbach und in diesem Kriminalroman ist wahrlich eine Menge los. Auf fast jeder Seite gibt es eine neue Verwicklung oder einen neuen Angriff auf die traumatisierte Kommissarin. Dass sie allerdings einen Überfall, bei dem sie vergewaltigt wird, als Buße für einen Fehler ansieht, war mir dann ein Dreh zu viel. Aber natürlich sorgt die Handlungsdichte für Spannung und für Verfilmbarkeit. Denn beim Lesen hatte ich die Bilder einer potenziellen ARD-Verfilmung ständig vor Augen. Dass die Handlung so wendungsreich ist, liegt vor allem an einem interessanten erzählerischen Kniff. Marta Milutinovic kann von der Vergangenheit nicht lassen und es beeinflusst ihre Wahrnehmung und auch ihr Handeln. Sie will den alten Fall aufklären, um für Gerechtigkeit zu sorgen, die ihrer Meinung nach jedem Opfer zusteht, aber eben nicht jedes Opfer bekommt. Doch Marta Milutinovic macht immer wieder Fehler, weil sie sich selbst und ihrer Einschätzung nicht mehr vertrauen kann, seit sie so erfüllt von Trauer ist. Leider kommen durch die Konzentration auf die Hauptfigur die durchaus interessanten Nebenfiguren gerade bei der Polizei ein wenig zu kurz. Und auch, dass Schwarzbach in der Grenzregion liegt, spielt kaum eine Rolle. Hier passiert eigentlich nichts, was nicht schon mal erzählt wurde. Aber vielleicht wird sich das ja ändern in den weiteren Teilen und vielleicht mutet Jochen Rausch dann auch seiner Hauptfigur nicht mehr ganz so viel zu. Denn Potenzial hat die Reihe allemal.
Im Toten Winkel von Jochen Rausch, neu auf Platz 7 unserer Krimi-Bestenliste im Mai. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen. Und wenn Sie die ganze Krimi-Bestenliste sehen wollen, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Milchbar, so heißt der erste Roman von Silvia Molnar in der deutschen Ausgabe. In dem Buch geht es um eine Frau, die gerade ein Kind bekommen hat. Die Frau ist Literaturübersetzerin und sie fragt sich, hat es in der Literatur jemals eine Beschreibung dessen gegeben, was alles nötig ist, um einem Säugling die Windel zu wechseln? Dieses Buch von Silvia Molnar ist unter anderem von der New York Times sehr gelobt worden. Für uns hat es die Kritikerin Anne Kolik gelesen. In einer besonderen Lebenssituation. Gleich mehr dazu. Erstmal herzlich willkommen.
Hallo.
Also mit dieser besonderen Lebenssituation meine ich, Sie sind selbst gerade vor 3 Monaten Mutter geworden und den Roman von Silvia Molnar haben Sie jetzt als erstes Buch nach der Geburt gelesen. Wie war das denn, sowas zu lesen, wenn man selbst in der gleichen Situation ist?
Ja, das war schon eine besondere Leseerfahrung, selber da zu sitzen mit einem Neugeborenen an der Brust und dann beim Stillen zu lesen, wie sich das Wochenbett anfühlt für die Romanfigur, die zum Glück, muss ich sagen, in vieler Hinsicht ganz andere Erfahrungen gemacht hat als ich. Klar, grundsätzlich gibt es erstmal einiges, was alle Frauen nach der Geburt gemeinsam haben. Starke Blutung, Brüste, aus denen auf einmal Milch kommt, Schlafmangel, Heißhunger. Aber jenseits dieser körperlichen Erfahrung geht es in dem Roman ganz viel auch um die Psyche der Ich-Erzählerin. Es geht um Einsamkeit, es geht um radikale Überforderung und auch um Hassgefühle gegenüber dem Baby.
Hassgefühle gegenüber dem Baby, wozu führen diese Gefühle dann?
Zu Gewaltfantasien zum Beispiel. Da gibt es den heftigen Satz, mitunter stelle ich mir vor, wie ich sie unter meinem Fuß zerquetsche. Das ist natürlich ein heftiges Bild, die gerade ein Baby hier ins Studio getragen hat. Das möchte ich überhaupt nicht vor Augen haben. Sowas will man nicht sehen, nicht lesen. Aber ich finde diesen Roman gerade deshalb auch so wichtig und so stark, weil er einem unangenehme Dinge vor Augen führt, die zu tun haben mit dem Anfang unser aller Leben. Wir alle waren mal so hilflos wie das Baby, das im Roman nur Button heißt. Und wir alle haben eine Mutter, die diese ganz einschneidende Lebensphase durchgemacht hat. Deshalb finde ich das ein Buch, das nicht nur Leserinnen, so steht es nämlich auf dem Umschlag im Klappentext, was angeht. Da wird das Buch empfohlen, Leserinnen von Charlotte Roach und Rachel Cusk. Ganz im Gegenteil, ich finde, dieses Buch sollten vielleicht auch erst recht Männer lesen, damit es ihren Frauen besser geht als dieser Ich-Erzählerin.
Und was ist das für eine Frau? Also ich habe schon gesagt, Literaturübersetzerin ist sie von Beruf. Was ist das für eine Figur, für eine Person?
Ja, sie sagt es selbst in einem sehr prägnanten Satz. Früher war ich Übersetzerin, jetzt bin ich Milchbar. Beides sind sehr einsame Jobs. Sie ist namenlos, diese Ich-Erzählerin. Sie übersetzt Romane aus dem Schwedischen. Darauf sind sie schon zu sprechen gekommen. Ein Punkt übrigens, den die Figur mit der realen Silvia Molnar gemeinsam hat. Die Romanfigur ist verheiratet, sie hat sich ein Kind gewünscht. Aber jetzt merkt sie, dass sie mit der Geburt ihrer Tochter erstmal alles verloren hat, was ihr so wichtig war. Die Selbstbestimmtheit ist weg. Dieses Für-sich-Sein, was sie in ihrem sehr freien Beruf hatte. Sie ist jetzt Bedürfnisbefriedigerin ihres Babys in endlosen Schleifen. Stillen, wickeln, ein schreiendes Kind in den Schlaf wiegen. Und das alles allein, denn ihr Mann, der ist froh, dass das Baby an einem Wochenende zur Welt kam, so muss er weniger frei nehmen. Wir sind in einer amerikanischen Großstadt, da gibt es keine bezahlte Elternzeit, sondern die Ich-Erzählerin erlebt isoliert diese scheinbar endlosen Stunden in ihrer Wohnung. Und diese Enge, diese klaustrophobische Welt von Sofa bis Bett, von Küche bis Dusche reicht die nur, die schildert Silvia Molnar wirklich super eindringlich.
Sie haben ja vorhin schon diesen krassen Satz mit diesem Hass und dieser Gewaltfantasie zitiert. Das ist eine harte Sprache, habe ich den Eindruck. Wie ist die Sprache, der Stil dieses Buches?
Ja, ich mag diese Härte, genau. Härte ist ein Wort, das sehr gut trifft, finde ich. Das Knappe, was diese Sätze haben. Ich denke, das hat man den Zitaten ja schon angehört. Da gibt es nichts Überflüssiges, da gibt es keine Schnörkel, sondern auch ein ganz spannendes Nachdenken über Sprache auf der Metaebene, über das, was Literatur wird. Ist. Das haben Sie eingangs zitiert. Die Ich-Erzählerin ist ja Übersetzerin, also Worte finden, das ist eigentlich ihr Job. Aber interessanterweise gegenüber ihrem Mann, da findet sie gar keine Sprache für das, was sie das Grauen der Banalität nennt. Und dieser Mann, der scheint auch lange gar nicht zu merken, was seine Frau da durchmacht.
Und in welcher Welt ist dann dieses Buch unterwegs? Bleibt es die ganze Zeit in dieser klaustrophobischen, engen Welt, in diesem Grauen der Banalität?
Da liegt sozusagen die Gegenwartsebene des Erzählens, aber die Autorin hat das Ganze breiter angelegt. Es gibt Ebenen aus der Vergangenheit, die hinzukommen, Szenen aus der Schwangerschaft zum Beispiel, aber auch Erinnerungen aus der Jugend der Erzählerin. Und um diese verschiedenen Fragmente zusammenzubringen, da hat Silvia Molnar eine ganz überzeugende Form gefunden, finde ich. Sie springt zwischen den Zeiten, sie mutet uns Lesenden auch wirklich Fragmente und Bruchstücke zu. Manchmal erinnert das an die Gedankenfetzen, die immer übermüdete Protagonistin wahrscheinlich im Halbschlaf so hat. Und ich schätze das sehr, dass die Autorin da nicht klar voneinander trennt, sondern uns Lesenden das zutraut, uns selber einen Reim drauf zu machen, auch auf das mitunter ziemlich Magische in diesem Buch.
Magisches? Was ist das Magische?
Ja, da kommt zum Beispiel in einer Szene eine mitfühlende Spinne aus der Zimmerecke gekrochen und spinnt eine Hängematte für das Baby und die Ich-Erzählerin kann Button da mal ablegen und hat mal Zeit für sich. Das ist natürlich eine Fantasie, aber an der Schlafzimmerdecke, da klafft ein Riss, der scheint nachts immer größer zu werden. Den sieht die Ich-Erzählerin über sich. Klar, das ist ein Sinnbild der Entfremdung zwischen ihr und ihrem Partner, die dort beide in diesem Bett liegen. Aber droht wirklich alles einzustürzen über den beiden? Das bleibt lange offen und die Spannung, die daraus entsteht, dieses Mystische, was der Roman auch hat, das ist einer der Faktoren, der ihn so lesenswert macht und das Erzählen von Windeln und Muttermilch auch absolut literaturwürdig.
In dem Roman Milchbar von Silvia Molnar, der wurde aus dem Amerikanischen übersetzt von Julia Wolf, ist im Blumenbar Verlag erschienen mit 240 Seiten, 22 Euro. Ist der Preis. Anne Kolik hat das Buch vorgestellt. Besten Dank.
Straßenkritik.
Ja, servus. Ich bin der Felix aus Wien. Ich lebe jetzt schon einige Jahre in Innsbruck. Dort hat mich das Studium her verfrachtet. Ich bin seit einigen Jahren dabei, die ganzen Bücher von Frank Schätzig zu lesen. Und eines herausgegriffen, abgesehen vom Schwarm natürlich, den ja jeder kennt, ist Lautlos zum Beispiel. Da geht es um ein Attentat, damals zur Kennedy-Zeit. Viel mit der irischen Terrororganisation IRA und ich mag einfach gerne, wie der schreibt. Wie aus dem Nichts, eigentlich bei jedem Buch, plötzlich kommt ein Satz vor und das ganze Buch ist anders als davor, weil du ganz genau weißt, jetzt ist wieder was richtig Schlimmes passiert und dann geht es wieder los über die nächsten 100 Seiten. Aber am Ende, das letzte Drittel des Buches ist meistens dermaßen spannend, dass du das auf einmal ausliest, auch wenn es 300 Seiten sind, ohne Probleme, weil aufhören geht nicht.
Aufhören mit Frank Schätzing Büchern geht nicht für Felix in Innsbruck. Hier hat er von Lautlos erzählt. Das Buch gibt es im Goldmann Verlag in einer Taschenbuchausgabe. Da kosten die 700 Seiten 12 Euro. Am Wochenende können Sie bei uns ein ausführliches Gespräch mit der Schriftstellerin Julia Schoch hören. Da geht es um ihren Roman Das Liebespaar des Jahrhunderts. Julia Schoch erzählt da von einer Ehe und einem Liebesideal. Das Paar, um das es geht, begegnet sich mitten in der Wendezeit, gerät in einen Rausch miteinander, bis es die Anforderungen des Alltags voneinander entfremden. In Julia Schochs Büchern Der Körper des Salamanders oder Das Vorkommnis oder den anderen, da geht es immer wieder auch um die Auseinandersetzung mit der ostdeutschen Geschichte. Und in unserem Gespräch sagt sie dazu:
Das spielte im Vorkommnis eben noch eine größere Rolle, aber hier im Grunde auch. Also wie man immer zu überprüfen muss, auch wie man sich an die Dinge erinnert und auch das Erstaunen darüber, dass man dieselben Dinge vor 20 Jahren positiv bewertet hatte und später dann vielleicht nicht mehr oder einfach nur anders, also positiv und negativ, kesselt das Ganze schon wieder so ein. Also einfach, dass man sie anders sieht. Und so ähnlich ist das ja mit der großen Geschichte auch gewesen oder bis heute noch, wenn wir jetzt wieder neue Debatten darüber haben, über die DDR oder wie man sie sieht, die letzten 30 Jahre, dann sind das natürlich auch immer wieder verschiedene Varianten.
Julia Schoch, sie hat mit der Schriftstellerin Anke Stelling und mit Katrin Lange vom Literaturhaus München über den literarischen Umgang mit politischen Verhältnissen gesprochen. Für unsere Sendung Studio LCB. Die Sendung können Sie morgen hören in unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk ab 20:05 Uhr oder am Sonntag ab Mitternacht hier im Deutschlandfunk Kultur.